NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
22. Januar 1666. Der Todestag des indischen Großmoguls Shah Jahan.
Es ist ein riesiger Kuppelbau, vollständig aus weißem Marmor. Vier große Bögen flankieren den Bau. In einem wird ständig mit großer Hingabe in Erinnerung an Mumtaz Mahal der Koran gelesen. Von Mollahs, die eigens zu diesem Zweck im Mausoleum anwesend sind. Jeden Bogen zieren umlaufende arabische Inschriften aus schwarzem Marmor, was eine feine Wirkung erzielt. Alles ist mit weißem Marmor verkleidet. Kein Teil, das nicht meisterhaft verarbeitet oder von erlesener Schönheit wäre. Überall finden sich Einlegearbeiten mit Jaspis oder Jade oder ähnlichen Steinen, kein Teil gleich dem anderen. Sogar die Fußböden sind so gestaltet.
Der französische Arzt und Reisende François Bernier beschrieb 1659 als einer der ersten Europäer den Taj Mahal. Stifter des berühmtesten Bauwerks Indiens war Shah Jahan aus der Dynastie der Großmoguln. Er hatte das Mausoleum für seine Lieblingsfrau errichten lassen. Shah Jahan war der Sohn des Mogulkaisers Jahangir aus der Ehe mit einer hinduistischen Rajputen-Prinzessin. Er wurde im Januar 1592 als Prinz Khurram geboren.
Das Datum ist sehr gut bekannt, weil das astrologisch sofort notiert wurde und ausgewertet. Es ist aber auch insofern relevant, als dies dem islamischen Millennium entspricht, also dem Jahrtausend der islamischen Zeitrechnung, woran sich Vorstellungen knüpften eines Erneuerers, der eben mit dem Millennium kommen soll und was er deswegen ganz gut auf sich projizieren konnte.
Eva Ortmann, Professorin für Islamwissenschaft an der Universität Bonn, ist Expertin für die Geschichte des Mogulreiches.
Prinz Khurram hat den Palast hüten sollen in einer Abwesenheit seines Vaters und erhielt früh auch militärische Posten, das war üblich.
Prinz Khurram wurde von seinem Vater Jahangir ausgesandt, um für die Mogulherrschaft neues Land zu erobern oder Fürsten aufmüpfiger Provinzen wieder zu loyalen Untertanen zu zwingen. Nach einer erfolgreichen Mission nach Zentralindien 1617 dekorierte ihn der Vater mit dem höchsten Rang am Hofe und verlieh ihm den Ehrennamen Shah Jahan, König der Welt. Jahangir selbst notierte den Ablauf der Zeremonie in seinem Tagebuch.
Es wurde Anweisung gegeben, dass von nun an bei Versammlungen ein Stuhl neben meinem Thron platziert werde, damit mein Sohn darauf sitze. Eine besondere Ehre, diesen Brauch hatte es nie zuvor gegeben. Ein spezielles Kleid wurde für ihn gefertigt. Ein goldbestickter Umhang mit Kragen, mit Perlen an den Säumen der Ärmel und des Rocks. Dazu ein Schwert mit Gürtel und ein Dolch, alles mit Edelsteinen besetzt. Zu seiner Würdigung stieg ich persönlich von meinem Balkon herunter und schüttete über ihm ein kleines Tablett voll Juwelen und Goldmünzen aus.
Obwohl Shah Jahan als Thronfolger aufgebaut wurde, fiel er wenige Jahre später beim Vater in Ungnade. Formell gab es im Reich der Mogulen kein Recht des ältesten Sohnes auf den Thron. Die Macht der Frauen im Harem des Mogulkaisers wurde für Shah Jahan zum Problem. Er wurde Opfer einer Palastintrige.
Die hat wohl den Hintergrund, dass sein Vater Jahangir eine Lieblingsfrau hatte und diese Lieblingsfrau hatte eine Tochter aus erster Ehe, die sie mit einem jüngeren Sohn von Jahangir verheiratet hat und diese Lieblingsfrau nun versucht hat, diesen anderen Prinzen als Nachfolger aufzubauen gegen die Interessen von Shah Jahan und dann im Kontext eines Feldzuges nach Kandahar versucht hat, quasi Shah Jahan wegzuschicken.
Shah Jahan durchschaute das und rebellierte gegen den Vater, unterlag jedoch. Mehrere Jahre musste er weit außerhalb von Delhi und Agra, den Zentren der Macht, verbringen. 1627 starb Jahangir. Nun schmiedete Shah Jahan seinerseits erfolgreich die Intrige. Er beauftragte einen Vertrauten, den Vater seiner Ehefrau Mumtaz, die Rivalen auszuschalten. Der Coup gelang. Nach einem triumphalen Einzug in Agra bestieg Shah Jahan den Mogulthron. 1631 starb die Ehefrau Mumtaz Mahal bei der Geburt ihres 14. Kindes. Bald darauf begann Schah Jahan mit der Planung des Taj Mahal. Der Bau der ganzen Anlage mit Mausoleum, mehreren Pavillons, Wasserbecken und ausgedehnten Gärten dauerte etwa 20 Jahre. Der französische Reisende und Diamantenhändler Jean-Baptiste Tavernier berichtet:
20.000 Männer arbeiteten fortwährend auf der Baustelle. Es heißt, dass allein die Gerüste mehr kosteten als alles andere zusammen. Denn aus Mangel an Holz mussten diese aus Ziegelsteinen gemauert werden. Ebenso die Auflagen für die Bögen. Das erforderte gewaltige Mühen und Aufwendungen.
Oft wird der prächtige Taj Mahal als eine Art Manifestation der Liebe des treuen Herrschers zu seiner Ehefrau beschrieben. Die Wissenschaft sieht das allerdings etwas nüchterner. Denn Schah Jahan selbst sollte ja auch dort seine letzte Ruhestätte finden.
Es gibt Interpretationen des Gebäudes und der ganzen Grabanlage als eine Darstellung des Thrones Gottes im Paradies. Und ich halte es für absolut unvorstellbar, dass Schah Jahan eine solche Inszenierung für seine Ehefrau gebaut hätte. Diese ganzen romantischen Vorstellungen als Monument in Marmor verewigter Liebe, das geht eher auf romantische Vorstellungen der britischen Kolonialherren zurück als auf historische Tatsachen.
Die Vorfahren der Mogulen stammten aus Zentralasien. Die beiden großen mongolischen Eroberer, Genghis Khan und Timur, genannt Tamerlan, gehörten zu ihren Ahnen. Kultur und Sprache der Mogulen war Persisch, ihre Religion der Islam. Im 16. Jahrhundert eroberten sie den Norden Indiens, wo lange schon muslimische Eliten eine mehrheitlich hinduistische Bevölkerung regierten. Die Begegnung mit den alten indischen Kulturen blieb nicht ohne Spuren.
Unter dem Großvater Akbar und dem Vater Jahangir gibt es eine sehr spezifische Ausprägung der Religion, von der man sich tatsächlich nicht einig ist, ob man die noch als islamisch oder nicht mehr islamisch bezeichnen möchte, bei der unter anderem die Verehrung der Sonne eine ganz zentrale Rolle gespielt hat. Also das muss man sich mal vorstellen, man hat eben nicht mehr nach Mekka gebetet, sondern man hat in Richtung der Sonne gebetet. Und das ist eigentlich, sagen wir mal, aus der Perspektive eines orthodoxen Muslims definitiv nicht mehr islamisch.
Schah Jahan kehrte wieder zu traditionelleren islamischen Praktiken zurück. Er schuf zum Beispiel die Prostration ab, den Brauch, sich zur symbolischen Unterwerfung bäuchlings vor dem Herrscher niederzustrecken. Dies wurde als besonders unislamisch angesehen. Details und Anekdoten über Schah Jahans Leben und Wirken finden sich in zahlreichen zeitgenössischen Quellen aus dem 17. Jahrhundert.
Der gerechte Herrscher befahl, dass der ursprünglich übliche Brauch der Begrüßung, sich zu verbeugen, indem der Kopf den Boden berührt, wieder eingeführt werde. Mit dem Unterschied, dass das im Gegensatz zu früher statt einem Mal dreimal vollzogen werden möge.
Schah Jahan förderte die Pilgerfahrt nach Mekka. Er stattete jährlich ein Schiff aus und finanzierte die beschwerliche Seereise. Der Bau von Moscheen wurde unterstützt, die Errichtung oder Restaurierung von Hindu-Tempeln hingegen verboten. Schah Jahan präsentierte dem Volk den Islam als eine Religion der Großzügigkeit. Für den Fastenmonat Ramadan ersann er eigens einen neuen Brauch.
Der Monarch, Liebhaber der Religion und Verehrer des göttlichen Gesetzes, verteilte freigebig 60.000 Rupien an bedürftige Arme. Auf seinen Befehl wurden jeden Abend während des heiligen Monats allerlei Lebensmittel und Süßigkeiten vor den Balkon der öffentlichen Audienzhalle gelegt, um die hungernden und mittellosen Menschen zu besänftigen.
Schah Jahan konnte es sich leisten. Ein Großteil des Landes gehörte dem Staat, also letztlich dem Großmogul persönlich. Eva Ortmann?
Die Einnahmen waren tatsächlich sehr hoch. Es war ein reiches Agrarland. Es gibt Juwelen, es gibt Gewürze, es gibt wunderbare Stoffe. Und dann gibt es eben einen relativ guten Zugriff des Herrschers auf die Erträge des Landes.
Die Armee mit tausenden Kriegselefanten und Pferden, die Hofhaltung Schah Jahans mit Regierungsbeamten, Astrologen und Ärzten, unzähligen Dienern, Musikern und Vorlesern, mehrere Paläste und ein großer von Eunuchen bewachter Harem, in dem Frauen den Herrscher unterhielten und die erlesensten Speisen servierten, all dies verschlang Unsummen. Die Dynastie der Mogulen gehörte zu den reichsten ihrer Zeit. Indem man wertvolle Geschenke machte und die Kunst förderte, stärkte die herrschende Elite ihr loyales Beziehungsgeflecht. Dazu kam, dass die Möglichkeit, Vermögen zu vererben, eingeschränkt war.
Man hatte also eher ein Interesse daran, die Pracht sozusagen in der eigenen Lebenszeit zu entfalten und das Geld auszugeben, was man verdient. Und das führt sich ja auch zu dieser großen Prachtentfaltung.
Auch deshalb ist der Reichtum der Mogulherrscher bis heute in dieser Fülle in Kunst und Architektur sichtbar. Schah Jahan baute sich sogar eine eigene neue Hauptstadt. Die gesamte Altstadt von Delhi, heute Old Delhi, mit der eleganten Jama Masjid, der größten Moschee Indiens und dem Roten Fort mit Palast, ist das Werk Schah Jahans. Für die private Audienzhalle ließ er sich einen besonderen Thron anfertigen. Der Hofkornist des Herrschers, Abdulhamid Lahori, berichtet:
Im Laufe der Jahre waren viele wertvolle Edelsteine in das kaiserliche Schatzhaus gelangt. Jeder einzelne hätte als Ohrschmuck der Venus dienen oder den Gürtel der Sonne zieren können. Dem weitsichtigen Kaiser kam es in den Sinn, dass Erwerb und Besitz von solch seltenen Juwelen und wunderbaren Brillanten nur einer Sache dienen können, den imperialen Thron zu schmücken. Seine Pracht sollte alle Betrachter erfreuen, damit seine Majestät in noch höherem Glanz erstrahle.
Der sogenannte Pfauenthron wurde im 18. Jahrhundert von Nader Schah geraubt und gelangte nach Persien. Seit jener Zeit steht der Pfauenthron symbolisch für Pracht und Dekadenz der persischen Monarchien bis hin zu Schah Mohammed Reza Pahlavi im Iran des 20. Jahrhunderts. Das alte Holzgestell des Throns von Schah Jahan wurde zerstört, die Edelsteine aber natürlich weiterverwendet. Einzelne Diamanten, die am Pfauenthron angebracht waren, kamen später auch nach Europa. Der berühmte Kohenur-Diamant zum Beispiel, der Berg des Lichts, gehört heute zu den britischen Kronjuwelen und ziert die Krone der verstorbenen Königinmutter. Musik. 1657 wurde Schah Jahan schwer krank und man rechnete damit, dass der Herrscher das nicht überleben würde. Die Söhne Schah Jahans brachten sich in Stellung. Islamwissenschaftlerin Eva Ortmann aus Bonn.
Als die beiden zentralen Gegenspieler gelten Aurangzeb und Darashiko. Darashiko ist der eher spirituell orientierte Prinz, der sich eben stark für Sufismus interessiert hat. Und auf der anderen Seite Aurangzeb, der immer beschrieben wird als ein strenger Sunnit, sehr stark orthodox ausgerichtet, eine Art militärischer Haudegen.
Der Streit um die Thronfolge wurde gewaltsam ausgetragen und Aurangzeb setzte sich gegen die Brüder durch. Schah Jahan erholte sich zwar von der Krankheit, aber es war zu spät. Aurangzeb gab seine Macht nicht wieder her. 1658 wurde Schah Jahan als Großmogul abgesetzt und von seinem Sohn im Roten Fort von Agra eingesperrt.
Man kriegt, wenn man das besucht, so eine sehr hübsche Turmanlage gezeigt, wunderschön ausgestaltet. Da sei er als Gefangener gewesen und habe dann immer zum Taj Mahal rübergucken können. Also ob der Aurangzeb ihm nun wirklich diesen schönen Bereich gegeben hat, da bin ich mir nicht so ganz sicher.
Am 22. Januar 1666 starb Schah Jahan und wurde neben seiner Ehefrau im Taj Mahal bestattet. Noch 200 Jahre herrschten die Mogulen über weite Teile Indiens. Doch die Zeit der größten Prachtentfaltung, der höchsten Blüte indo-islamischer Kultur, ging mit Schah Jahan zu Ende.
Im Zeitzeichen erinnerte Tobias Mayer an Schah Jahan, der heute vor 350 Jahren gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.